Liebe Geschwister, wir wollen heute ein etwas längeres Wort aus dem Johannesevangelium betrachten. Johannes Kapitel 11, ab Vers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach erst spricht er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns gehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Martha spricht zu ihm, Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als er dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber in ihnen sagten: Konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, wieder tief in sich selbst seufzend, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Bis hierher. Zu Beginn meiner Vorbereitung, als ich mir noch nicht so ganz sicher war, ob ich diesen Text nehmen soll, habe ich, wie ich das immer so mache, ein bisschen im Internet nach dem Namen Lazarus gesucht und viel gelesen, viel angeguckt. Und auch viele Bilder und Gemälde findet man zu diesem Thema. Das erste Gemälde allerdings im Wikipedia-Artikel dieser Internet-Enzyklopädie. Dieses Bild ist bemerkenswert abstoßend. Und ich dachte mir so, wer an so einer exponierten Stelle ein dermaßen hässliches Bild auswählt, dem kann ich eigentlich nur böse Absicht unterstellen. Aber auch in anderen Artikeln und Texten wird sehr viel Hässliches geschrieben. Lügen und Spott über unseren Herrn. Insbesondere über seine Zuneigung zu den Schwestern und ihrem Bruder. Aber schon damals haben ja die Führer der Juden überlegt, wie sie Jesus und Lazarus töten könnten. Und ich dachte mir so, wie sehr muss Satan den Herrn hassen, wenn er versucht, diese Begebenheit auch heute noch so in den Dreck zu ziehen. Aber das soll für uns gerade Anlass sein, mal wieder darüber nachzudenken, über diese Geschichte. Ein kleines Stückchen wollen wir das jetzt tun und ich möchte euch ein paar Dinge mitteilen, die mir dabei bemerkenswert erscheinen. Wer ist eigentlich dieser Lazarus? Was erfahren wir im Text über ihn? Er kommt von Bethanien, aus dem Dorf seiner Schwestern Maria und Martha. Und er ist sterbenskrank. Und was ist noch dazu zu sagen? Jesus bezeichnet Lazarus als Freund in Vers 11. Und in Vers 5 heißt es: Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier direkt lesen können. Und wenn wir uns die Namen in der Geschichte noch ansehen, finden wir raus, dass Bethanien das Haus des Armen bedeutet. Ich habe hier ein Foto von 1865 gefunden. Das sieht ein bisschen aus wie ein Gemälde, weil man das nachkoloriert hat. Das hat man damals manchmal gemacht. Und es ist aber unsicher, ob das tatsächlich das im Text erwähnte Bethanien ist. Weil man heutzutage nicht mehr so richtig mit Sicherheit sagen kann, wo das erwähnte Bethanien lag. Und zumindest aber sehen die Überreste der Häuser hier nicht so aus, als ob das mal Paläste waren. Also damit würde der fotografierte Ort zumindest dem Namen entsprechen. Und Lazarus, der Name Lazarus, das ist die griechische Form vom hebräischen Eliasar. Und das heißt übersetzt, Gott hilft oder Gott hat geholfen. Gott hilft. Gott hat damals den Menschen dort geholfen und er hat nur wenige Tage später der ganzen Welt geholfen, indem er seinen geliebten Sohn am Kreuz an unserer Stelle geopfert hat, damit wir leben. Wie der verlorene Sohn, wir waren tot und sind wieder lebendig. Durch unseren Herrn. Das ist Tatsache seit 2000 Jahren. Halleluja. Und mit der Auferweckung von Lazarus zeigt der Herr im Voraus, dass er die Macht dazu hat. Darauf wollte der Herr die Leute damals hinweisen und vorbereiten. Genau dazu hat Lazarus mit seiner tödlichen Krankheit gedient. Vers 42, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und Vers 4, um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Dieses Wunder hatte also damals den einzigen Zweck, den Glauben an Jesus zu wecken. Und das hat sich auch erfüllt. In Vers 45 steht, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Damals sahen die Leute, was Jesus getan hat. Ich habe noch ein weiteres Bild mitgebracht. Das ist eins der wenigen schönen Darstellungen dazu. Das Bild hat Karl Bloch gemalt. Und er hat diese Szene so gemalt, wie er sich das vorgestellt hat. Aber offensichtlich im guten Verständnis des Bibeltexts. Bei den meisten anderen Bildern, die ich gesehen habe, ist Lazarus die zentrale Figur. Wie gesagt, meistens hässlich dargestellt. Hier hingegen ist Lazarus eigentlich die Person, die man am wenigsten sehen kann. Er tritt fast nicht in Erscheinung hier. Und ich denke, das ist auch richtig so. Wir brauchen über Lazarus gar nichts weiter zu wissen. Und alle Sensationsgier, die Neugier, wie vielleicht ein 4 Tage Toter aussieht, der schon am Verwesen war, ist hier völlig fehl am Platze. Alles Wichtige ist bereits in seinem Namen enthalten. Gott hilft. Und alles darüber hinaus spielt keine Rolle. Damals und auch heute nicht. Lazarus ist hier fast nicht zu sehen. Dafür wird unser Blick auf den Herrn gelenkt. Auch der Bibeltext tut dies ja. Jesus handelt hier. Er ist die Hauptperson. Von seinem Sprechen und Handeln wird alles bestimmt. Der Herr holt den Lazarus zurück ins Leben. Aber wer bittet ihn darum? Warum wird gerade Lazarus auferweckt? Warum nicht andere von den vielen, die vielleicht am gleichen Tag gestorben sind? War vielleicht Jesus nur zur richtigen Zeit, am richtigen Ort? Nein, wir haben das ja gelesen, war er ja gar nicht. Und dass er das nicht war, das ist so wesentlich, dass es im Kapitel mehrfach erwähnt wird. Aber was hat Lazarus mehr, was andere offenbar nicht hatten? Was unterscheidet ihn? Zumindest, was uns überliefert ist. Er hatte zwei Schwestern, die in einer Liebesbeziehung zum Herrn standen. Und diesen Vorzug kann ich, glaube ich, aus dem Text rauslesen. Wisst ihr, was ein sogenannter Trailer ist? Also ich meine jetzt nicht die LKW-Sattelauflieger, sondern die kurzen Filme, mit denen neue Kinofilme beworben werden. Und vielleicht, wer sowas schon mal gesehen hat, ist es euch aufgefallen, dass wenn die Produzenten oder der Regisseur von diesem neuen Film mit einem anderen Film vorher schon großen Erfolg hatte, dann wird genau das bei der Ankündigung des neuen Films erwähnt. Meistens heißt es dann von dem Regisseur von, und dann wird dieser alte Film genannt. Nämlich, weil der schon positiv bekannte Name das Vertrauen wecken soll, dass man was Großes Neues erwarten darf. Ein bisschen kommt es mir so vor, als ob Johannes das Kapitel in ähnlicher Weise einleitet. Mit meinen Worten gesprochen, Lazarus war krank. Aber wisst ihr, nicht irgendein Lazarus, sondern der aus dem Dorf der Maria. Nämlich der Maria, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Also nicht der Bruder von Hinz und Kunz, sondern der von der Frau, die Jesu Herz berührt hat. Johannes gibt damit vielleicht wie eine Erklärung für das folgende Wunder und wie das möglich sein konnte. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen damals den Herrn mit der Bitte bedrängt haben, irgendjemand wieder lebendig zu machen. Aber nur von zweien, die tatsächlich auferweckt wurden, berichtet uns die Bibel. Ich sehe in der Maria einen Grund, warum der Herr hier reagiert hat und woanders womöglich nicht. Und ich möchte euren Blick deshalb auf die Maria lenken. Maria von Bethanien. Die Menschen auf dem Bild hier sind ja nicht bezeichnet. Aber was meint ihr, wer die Maria ist? Ich denke, das ist nicht so schwer zu erraten. Ich denke natürlich die junge Frau, die sich hier an der Hand vom Herrn festklammert. So fasst man nur jemanden an, zu dem man ein sehr inniges Verhältnis hat. Meine Kinder zum Beispiel, die Jüngsten, die halten so meine Hand. Ich denke, das muss Maria sein. Und nur so kennen wir sie. So wird sie uns immer vorgestellt. Denn eigentlich ist sie immer auf den Knien vor unserem Herrn, zu seinen Füßen. Und ich denke, zu seinen Füßen, das muss wohl der Ort und die Haltung sein, die lebendig macht. Das erste Mal, wo wir sie so sehen, werden ihr ihre Sünden vergeben. Und sie selbst wird dadurch lebendig. Und dieser Begebenheit haben wir ja schon vor 14 Tagen in der Predigt gehört. Und diese Szene scheint so essentiell wichtig zu sein, dass Johannes das gleich in Vers 2 vorweg erwähnt. Die anderen drei Evangelien erzählen auch davon und der Herr selber hat es ja angekündigt. In Matthäus 26, Vers 13 sagt er, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Diese Szene, die ja in Lukas 7 Vers 36 am detailliertesten beschrieben wird, die strahlt so eine Kraft und Schönheit aus, so viel Zärtlichkeit, so viel Liebe und auch eine Sinnlichkeit, dass ich jedes Mal wieder, wenn ich das lese, mit den Tränen zu kämpfen habe. Ich lese mal noch eine Beschreibung bei Johannes in Kapitel 12. Und es ist wohl unklar, ob das die gleiche Szene wie bei Lukas ist. Zumal ja Johannes im Kapitel 11 von der Salbung in der Vergangenheit spricht. Und hier in Kapitel 12 der auferweckte Lazarus dabei ist. Also müsste das zeitlich nachgeordnet stehen. Aber das ist vielleicht nicht so wichtig. Ich lese mal Kapitel 12, Vers 1. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es ist faszinierend für mich, diese Anmut und Heiligkeit dieser Handlung. Das Haus wurde vom Geruch der Anbetung erfüllt. Von welchen unserer Häuser kann man das sagen? Und ich wollte mich noch mehr in diese Atmosphäre hineinversetzen, deshalb habe ich mir dieses Nardenöl beschafft, weil ich unbedingt diesen Geruch kennen wollte. Und es stimmt, ein Tropfen reicht, einen ganzen Raum in kürzester Zeit zu erfüllen. Die Maria hat eine ganze Flasche genommen. Ich denke, sinnesberaubend muss das gewesen sein. Nachdem ich das selber probiert habe, ist mir klar, warum Johannes das auch ausdrücklich erwähnt hat. Wenn ihr genauso daran interessiert seid, ich habe hier vorne ein paar Papierstreifen mit diesem Öl benetzt, zur Beflügelung der Vorstellungskraft für euch. Und wer möchte, kann sich dann gerne so einen Papierstreifen mitnehmen. Ich glaube ja nicht, dass Maria damals einen Zweck mit dieser Salbung verfolgt hatte. Vielmehr glaube ich, dass das ein unwillkürlicher Ausdruck ihrer tiefen Liebe, die sie zum Herrn empfunden hat, war. Verschwenderische Anbetung. Gibt es sowas überhaupt? Kann man Anbetung übertreiben? Ich denke, nein, niemals. Weil der höchste und einzige Zweck unserer Existenz ist, ihn zu lieben und zu anbeten. Und sie hat es getan. Ich habe, glaube ich, noch nie sowas getan. Mit dem Einsatz eines Jahresgehalts, und so viel war diese Narde ungefähr wert, dem Herrn meine Liebe zeigen. Aber auch noch nicht mal ein kleines Zeichen meiner Liebe, einfach so, ganz ohne Anlass. Meiner lieben Frau gegenüber vielleicht manchmal, aber auch das viel zu selten. Aber meinem Herrn, was würde mir da einfallen? Ihm eine schöne Melodie oder ein Lied schreiben? Kennt das, singt dem Herrn ein neues Lied. Ihm was auf meinem Instrument spielen, ohne dass es jemand anders hört als nur er. Oder ein Liebesgedicht dichten. Meine Liebe zu ihm in Versen ausdrücken. Der Herr hat mir in der Maria da ganz neu das Bewusstsein dafür geschenkt. Und ich bin seitdem überzeugt, dass der Herr so etwas schätzt und liebt. Und dass ihm das letztlich sogar mehr bedeutet als unser praktischer Dienst für ihn. Vielleicht geht euch dieser Gedanke ja noch ein bisschen nach und ihr entwickelt auch ein Bewusstsein dafür. Ich würde vorschlagen, dass wir zwischendurch das Lied 753 singen. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. 753. Ich hatte am Anfang gefragt, warum gerade Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Weil er zwei Schwestern hatte, die dem Herrn sehr nahe standen. Die Maria haben wir gerade darin gesehen. An ihr konnte der Herr nicht vorübergehen. Glücklich der Mann, dessen Anliegen diese Frau vor den Herrn bringt. Sie könnte ihn um alles bitten. Keine Bitte würde ihr der Herr abschlagen. Und ich hatte es schon erwähnt, bei ihrem ersten Kniefall hat sie selber Sündenvergebung erfahren und ihr selbst wurde das Leben geschenkt. Diesmal hier, vor den Toren Bethaniens, gewinnt sie nicht ihr eigenes Leben, sondern sie fällt Jesus wieder zu Füßen und bittet für ihren Bruder. Und sie weint wieder. Den Tränen dieser Frau kann der Herr nicht widerstehen. Vers 32, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Das ist übrigens der kürzeste Vers der Bibel, diese zwei Worte, Jesus weinte. Ich glaube, unserem Herrn und auch dem Vater bedeutet es sehr viel, wenn wir Tränen für unsere Mitmenschen haben können. Jesus haben die Tränen von Maria um Lazarus bewegt und erschüttert. Und er hat selber geweint. Und sein Vater wurde auch bewegt. Die Tränen haben von Maria über Jesus bis zum Vater gereicht. Eigentlich ein unspektakuläres Erlebnis vor einem Jahr hat mir dafür die Augen geöffnet. Ich hatte das ja schon mal in einer Bibelstunde erwähnt, vor längerer Zeit. Letztes Jahr haben meine Kinder auf dem Nachbargrundstück eine verletzte Schwalbe gefunden und mit nach Hause gebracht. Und eigentlich erzeugt bei mir ja ein totes oder verletztes Tier jetzt nicht so ein übermäßiges Mitgefühl. Aber die traurigen Augen meiner Kinder wegen der verletzten Schwalbe haben mich so tief getroffen, dass ich nicht anders konnte, als selber Anteil zu nehmen. Kinder bewegen das Herz ihres Vaters. Unser bedrängtes Herz bewegt das Herz unseres himmlischen Vaters. Und er kann deshalb gar nicht anders, als zu handeln. Im Psalm 34, Vers 19 steht: Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und wir denken ja in letzter Zeit häufiger über Evangelisation nach. Und es ist ja auch bekannt, dass die Evangelisation durch persönliche Kontakte am erfolgreichsten ist. Aber wie kann ich den Herrn dazu bewegen, sich meinem Nächsten zu erbarmen? Habe ich schon mal aus Liebe über meinen verlorenen Nachbarn geweint? Oder übergebe ich höchstens immer mal wieder ein Traktat oder stecke es auch nur anonym in den Briefkasten? Wie aber soll mein unbewegtes Herz das Herz meines Vaters bewegen? Und ich befürchte, unser Herr nimmt meine Fürbitte für meine Mitmenschen nur ernst, wenn mein Herz wirklich daran beteiligt ist. Wahrscheinlich können wir nur durch ungeheuchelte Liebe in Menschen für Jesus gewinnen. So wie ich nicht an den traurigen Augen meiner Kinder vorbeigehen konnte, genauso und noch viel weniger kann unser himmlischer Vater an den weinenden Augen seiner Kinder vorübergehen. Evangelisation und Fürbitte, ohne selbst dabei ein bewegtes Herz zu haben, kommt mir seitdem vor wie Heuchelei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr wie ein Automat vielleicht nur den Wortlaut von unserem Fürbittgebet vernehmen will und sich dann in Gang setzt. Nein, er handelt nur, und das zeigt mir diese Lazarus-Geschichte, wenn er seine Kinder mitleiden sieht. Unsere Herzensangst und Tränen um unseren Nächsten bewegen den Herrn. Am erschütterten und mitleidenden Herz seiner Kinder geht er nicht vorüber. Im Psalm 51, Vers 19 steht: Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstet und zerschlagen Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar kurze Gedanken und einen kurzen Überblick geben, was mir aus dieser Geschichte um Lazarus bemerkenswert erscheint und was wir vielleicht lernen können. Der Herr handelt erst, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, wenn aus unserer Sicht alles verloren erscheint. Er möchte, dass wir zuerst zu ihm kommen in unserer Not. Das Zweite ist, der Herr verhindert nicht den Tod, sondern er überwindet ihn. Und den Frauen unter euch möchte ich besonders ans Herz legen: Bittet den Herrn auf Knien und mit Tränen für eure Männer, für eure Brüder und für eure Söhne. Ich denke, euer Gebet wird so erhört. Diese Lazarus-Geschichte gibt nämlich einen ganz tiefen Einblick in das Empfinden von unserem Herrn. Der Herr lässt sich von demütigen Frauen bewegen. Von solchen, die sich seiner nicht schämen, die ihre Zuneigung zu ihm nicht verbergen. Er empfindet außerordentliche Liebe zu denen, die sich ihm völlig hingeben. Euch ist sicher das Wort aus Matthäus 22 bekannt, wo der Herr auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet. Dort sagt er, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich glaube, die Maria erfüllt diese beiden Gebote auf besondere Weise. Und auch an ihrem Beispiel wird die Rangfolge dieser Gebote klar. Ich denke, denn ohne ihre vorausgegangene Liebe und Hingabe zum Herrn wäre ihre Fürbitte für ihren Bruder womöglich unbeantwortet geblieben. Ihr kennt vielleicht den Ausspruch, Gebet bewegt den Arm Gottes. In diesem Bild hier hat der Karl Bloch versucht, die besondere Nähe der Maria zum Herrn darzustellen. Sie hält sich an seiner Hand. Sie sucht seine größtmögliche Nähe und schließlich bewegt ihre Bitte buchstäblich seinen Arm. Diese Fürbitterin will ich mir zum Vorbild nehmen. Wir wollen von der Maria lernen, dass es keine Verschwendung in der Anbetung des Königs der Könige gibt. Anbetung und Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus ist der einzige wirkliche Sinn unseres Lebens. Deshalb habe ich meine Predigt Lazarus Schwester genannt. Und ich möchte schließen mit zwei mir sehr kostbar gewordenen Bibelworten, die seine Schwester charakterisieren. Zwei Worte, die ich mit ihrem Namen verbinden will in meiner Erinnerung und die auch in meinem Leben wirksam werden sollen. Das erste steht in Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den sich Freuenden und weint mit den Weinenden. Die zweite Stelle, die von besonderer Schönheit ist, steht in Hohelied 1, Vers 12. Solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Narde ihren Duft. Amen.